Gesund und geistreich, der Podcast des Healthy Campus der Universität Göttingen. Hallo und herzlich willkommen zu unserem neuen Podcast Gesund und geistreich, dem Podcast des Healthy Campus des Hochschulsports der Universität Göttingen. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir richten unser Thema heute ein bisschen nach der Jahreszeit und geht's um den Frühling, die guten Vorsätze, die damit einhergehen, also was nehmt ihr euch vor für den Frühling? Wollt ihr vielleicht gesünder leben, euch besser ernähren, euch mehr bewegen? Zu meiner Seite ist wie immer Dr. Arne Göring. Ich werde ihn gleich mal vorstellen, weil wir heute ausnahmsweise keinen Gast bei uns zu Besuch haben. Das liegt daran, dass Arne selbst der Experte dieses Bereichs ist. Arne, worum geht's heute? Was für einen Themeneinstieg wollen wir finden?
Wir wollen heute darüber reden, warum es eigentlich so schwer ist, sein eigenes Bewegungsverhalten, aber vielleicht auch nicht nur sein Bewegungsverhalten, sondern auch das allgemeine Gesundheitsverhalten zu verändern. Warum es uns so schwer fällt, vielleicht trotz besseren Wissens einen dauerhaft gesunden Lebensstil zu kriegen. Wir fokussieren uns natürlich auf Bewegung, weil wir beide aus dem Sport kommen und das vielleicht näher liegt. Aber das, was wir heute besprechen wollen, kann man vielleicht auch übertragen. Es geht auch um, kann übertragbar sein auf das Thema Ernährung, Suchtverhalten, Alkohol, Rauchen. Denn die Theorien, die wir dahinter erkennen und beobachten und auch wahrnehmen, die sind letztlich verallgemeinerbar und anwendbar auch auf das allgemeine Gesundheitsverhalten.
Wenn die Zuhörer das jetzt hören, dann geht bestimmt der ein oder andere Gedanke durch den Kopf mit, ja, ich habe ja auch schon länger darüber nachgedacht, aber da ist immer was mich davon abhält. Da wird ja immer von so einem gewissen Haustier gesprochen. Arne, hast du auch ein derartiges Haustier?
Ich habe einen ganz wunderbaren Hund, der mich in vielen Lebenssituationen begleitet. Ja, der ist immer dabei.
Und der Hund, der motiviert dich eher zur Bewegung?
Der Hund motiviert mich wirklich zur Bewegung, weil das ein absolutes Bewegungstier ist. Ich könnte fast sagen, er ist mein Schweinehund sozusagen.
Den du damit natürlich überwindest.
Den ich damit überwinde. Der Hund hilft mir bei der Überwindung meines Schweinehundes, ganz genau. Ein absolutes Bewegungstier, der gar nicht genug davon kriegen kann, rauszukommen. Das natürlich damit auch, klar, meinen eigenen Lebensstil stark beeinflusst, klar.
Ja, und wer jetzt nicht so einen Hund zu Hause hat, der einen dazu animiert, die Couch zu verlassen und vor die Tür zu gehen, der hat wahrscheinlich genau mit diesem anderen gegenteiligen Haustier zu kämpfen, nämlich dem inneren Schweinehund, den es zu überwinden gilt. Wie kommt das denn? Also ich würde behaupten, dass viele unserer Zuhörenden es auch eigentlich besser wissen. Also wissen, dass Bewegung ihnen gut tut, wissen, dass auch ein kurzer Spaziergang am Abend vielleicht für 20 Minuten sich sowohl auf unseren Körper als auch auf unsere Psyche positiv auswirkt und trotzdem bleiben wir am Sofa kleben. Gibt es dafür eine wissenschaftliche Begründung?
Ja, ist erstmal ein interessantes Phänomen. Wir haben früher in der Gesundheitswissenschaften immer gedacht, dass es eigentlich ein rationales Problem ist. Also, dass der Zugang über die Rationalität, über die Kognition laufen soll. Also, wenn man den Leuten nur genug erklärt und ihnen erzählt, wie wichtig es ist, sich regelmäßig zu bewegen, sich gesund zu ernähren, dann würden die das schon irgendwie machen, ne? Also, das ist ja ein Verständnisproblem. Wir wissen mittlerweile, dass es nicht ein Verständnisproblem ist. Gerade im Thema Bewegung ist die Aufklärungsquote der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland zum Beispiel über 95%. Das heißt, man weiß eigentlich darum, wie wichtig es ist, sich regelmäßig und viel zu bewegen. Man weiß auch um die Effekte, aber nur 20% der Bevölkerung im Durchschnitt schafft es, sich regelmäßig gemäß den entsprechenden Bewegungsempfehlungen für Deutschland wirklich auch zu bewegen. Und das liegt ein bisschen daran, dass wir natürlich ein genetisches Programm in uns haben, was in der neueren Geschichte eigentlich sich jetzt selbst überholt hat. Wenn wir uns überlegen, dass noch vor ungefähr 100 Jahren motorische Aktivität, also zur Fortbewegung, ne, entweder zu Fuß oder vielleicht auch sogar, ich sage mal, per Pferd oder was auch immer, immer daran geknüpft war, dass eigentlich der Energieverbrauch unser limitierender Faktor für das Überleben war. Also wir waren eigentlich genetisch darauf gepolt und sind es bis heute letztlich, Energie zu sparen als einen Überlebensmodus. Ne? Also wenn ich das überlege, in früheren Zeiten, das ist wie gesagt gar nicht so lange her, vielleicht 150 Jahre, kann man noch überlegen, dass je besser ich in der Lage war, Energie zu sparen, desto höher war die Wahrscheinlichkeit, in einer solchen Gesellschaft auch zu überleben. Und dieses Muster ist immer noch in uns drin, nur heute haben sich die Bedingungen quasi umgekehrt. Heute ist Energiesparen ein System, was wir gesellschaftlich so stark institutionalisiert haben, indem wir Autos, Züge, die Fortbewegung quasi ohne eigenes Muskelzutun ermöglicht wird und gleichzeitig, und das ist ja quasi ja, das Problem unserer Zivilgesellschaft heute, dass wir natürlich einen enormen Überfluss an Energiezufuhr ermöglichen können, indem wir im Supermarkt quasi im Regal alles einfahren können, in kürzester Zeit unglaublich Energiemengen zu uns nehmen können. Und insofern muss man zunächst verstehen, wenn es darum geht, sich selber in irgendeiner Form in Bewegung zu bringen, in sportliche Aktivität zu kommen und das als dauerhaften Lebensstil, als eine dauerhafte Verhaltensweise auch zu implementieren, dass der Energiesparmodus etwas ist, was tief in uns drin verankert ist und mit dem wir natürlich irgendwie erstmal umzugehen lernen müssen. Weil es bringt nichts, sich zu sagen, Mensch, warum gelingt mir das nicht, sondern sich auch darüber im Klaren zu sein, Energiesparen ist ein evolutionäres Relikt, mit dem wir in irgendeiner Form umgehen müssen. Wir müssen uns quasi, wenn wir so wollen, selbst austricksen, obwohl die Bedingungen, die wir zur Verfügung haben, eben eher auf Energiesparen immer noch ausgerichtet sind.
Energiesparen klingt da jetzt grundsätzlich auch erstmal nicht negativ. Wenn wir uns jetzt an der Technik orientieren, da ist natürlich der Energiesparmodus immer ganz hoch im Kommen. Und,
ja, genau, richtig. Im technischen Bereich ist das super, aber jetzt stell dir vor, Energiesparen, also Energieverbrauch im Körper und Energiezufuhr kommen aus dem Lot. Und leider ist das ja ein ganz, ganz wichtiges Thema in unserer Gesellschaft. Das führt eben zu Übergewicht, Adipositas und damit zu einer ganzen Reihe von Folgeerkrankungen, die eigentlich in unserer Gesellschaft quasi die zentralen Folgeerkrankungen sind. Es geht um Hyperglykämie, also sozusagen Stoffwechselerkrankungen, es geht um Zuckererkrankungen und es geht eben auch darum, dass ein adipöser, ein übergewichtiger Körper nicht in der Lage ist, die Stoffwechselprozesse quasi umzusetzen, die es erlaubt oder die es eigentlich erlauben sollten, sich gesund zu bewegen. Und es ist eben so, wenn wir uns die Statistiken angucken, dann führt Übergewicht eben nicht nur dazu, dass Menschen früher sterben, sondern dass sie auch früher in Abhängigkeit in Bezug auf ihre eigene Autonomie geraten. Also es ist einfach an dieser Stelle wirklich so, dass man sagen kann, wer sich viel bewegt, wer diesen Energiestoffwechsel im Griff hat. Und das kriegt man natürlich im Griff über viel Bewegung und oder über vielleicht weniger Ernährung. Der ist in der Lage, nicht nur vielleicht älter zu werden, sondern von auch gesünder zu sterben und ein aktives, selbstbestimmtes Leben zu führen.
Also, liebe Zuhörenden, ihr hört, das ist ein evolutionäres Problem des Homo sapiens. Ihr habt gehört, 95% aller Menschen sind eigentlich über die positiven Effekte von Bewegung aufgeklärt. Nur 20% schaffen es tatsächlich in der Umsetzung. Ihr seid also nicht allein, wenn ihr zu den 80% gehört, die es nicht schaffen, was aber nicht heißt, dass ihr euch darauf ausruhen dürft. Gibt es da irgendwie klassische Instrumente der Verhaltensänderung im Bereich Gesundheit, Arne, wo du jetzt unseren Zuhörenden irgendwie was an die Hand geben kannst? Wie können sie ihr Bewegungsverhalten verändern? Erstmal für den Moment, aber auch langfristig.
Ja, in der Gesundheitspsychologie gibt es so einen klassischen Ansatz, der heißt der sogenannte Health-Belief-Ansatz. Das ist ein Ansatz, der in der Tradition darauf ausgerichtet war, dass man Menschen nur ausreichend über quasi die Konsequenzen eines bestimmten Verhaltens, in diesem Fall Inaktivität, ist auch ein Verhalten, informieren muss und sie ein Stück weit über im Sinne einer Bedrohungssituation aufklären muss. Also klassischer Ansatz wäre, das kennen wir zum Beispiel vom Rauchen, ne? Also wenn nicht umsonst druckt die Industrie oder ist die Industrie verpflichtet, auf Zigarettenschachteln jetzt Bilder von schrecklichen abgefaulten Füßen zu zeigen. Das ist die Idee, dass man Bedrohungsszenarien in den Mittelpunkt stellt, weil man die Verwundbarkeit des eigenen Selbst quasi zu einer Art Verhaltensmodifikation, Verhaltenssteuerung erhebt. Wir wissen, dass das leider nur so bedingt funktioniert, weil die Problematik dahinter ist, dass wir gerade bei Bewegen, aber eben auch bei anderen gesundheitsrelevanten Verhaltensweisen zwischen der eigenen Aktivität und den Folgen, die das Ganze hat, leider eine große zeitliche und damit letztlich auch eine große kognitive Latenz haben. Also das heißt nichts anderes, als dass, wenn ich mich heute bewege, die Effekte davon natürlich auch gerade spürbar werden. Ne? Also man kann, wenn man sich regelmäßig bewegt, natürlich sich auch besser befinden, also das Wohlbefinden steigt. Wir könnten auch sagen, Bewegung führt zu einer Art psychosozialer Hygiene. Also wir sind vielleicht aufgeräumter, wir sind vielleicht auch resilienter dadurch. Aber im Kern ist es nicht ausreichend, wenn ich jemandem sage, also wenn du dich nicht bewegst, wie ich gerade gemacht habe, dann wirst du vielleicht nicht alt genug oder du wirst früher in Abhängigkeit geraten. Weil Menschen eben den Zusammenhang zwischen dem eigenen Verhalten zu diesem Zeitpunkt und den Folgen, die das in 30, 40 Jahren haben wird, keinen direkten Zusammenhang herstellen können. Und deshalb, Beispiel Rauchen, ne, ist das, glaube ich, immer ein ganz, ganz anschauliches Beispiel. Wir wissen eigentlich, dass Rauchen scheiße ist. Und trotzdem ist es ja so, dass viele Menschen trotz dieses Bewusstseins und trotz auch der Verwundbarkeit, der Bedrohungssituation, die das für das Leben hat, weiter rauchen. Und deswegen ist, glaube ich, diese Bedrohungsszenario oder dieser klassische Ansatz über Bedrohung, über die Verwundbarkeit eines bestimmten Verhalten zu modifizieren, ist es nicht so richtig, effektiv. Das, was man heute macht, ist ehrlich gesagt eher zu gucken, wie schafft man es, so etwas wie Selbstwirksamkeitsprozesse für ein gesundheitsrelevantes Verhalten aufzubauen. Denn wir Menschen sind anscheinend Wesen, die darauf ausgerichtet sind, für ein eigenes Verhalten in möglichst unmittelbaren Folgen oder in unmittelbarer Nähe zu diesem Verhalten eine Wirksamkeit zu erfahren. Und diese Wirksamkeit, das ist, kann man jetzt anders übersetzen im Sinne von, ich muss so etwas wie einen Erfolg feiern können, einen Erfolg wahrnehmen können für mein Verhalten, um diesem Verhalten in irgendeiner Form einen Wert zuzuweisen. Beispiel beim Bewegen wäre es jetzt so, dass man sagen könnte, also wenn ich irgendwie erfolgreich mein Bewegungsverhalten aufbauen muss, dann muss ich irgendwie spüren, dass sich in meinem Umfeld, in meinem Leben etwas ändert, dadurch, dass ich mich bewege regelmäßig. Und das ist gar nicht so einfach. Denn stell dir vor, jetzt kommt jemand, der sagt, ich habe mich jetzt seit Jahren nicht mehr richtig bewegt. Ich bin also sportlich inaktiv, bewege mich vielleicht auch im Alltag wenig. Dann sind die ersten Schritte, ne, wir kennen das aus anderen vielleicht Zusammenhängen.
Sehr steinig.
Ja, die sind schwierig. Ne? Ganz im Gegenteil, die Selbstwirksamkeit ist eher eine Erfahrung, die sagt, oh, das ist hier nichts für mich. Ne? Ich bin außer Puste, das tut mir weh. Und das ist genau das Problem, warum Menschen es eben nicht schaffen, dauerhaft in Bewegung zu kommen. Weil die Erfahrung nicht ist, wow, das tut ja gut. Das ist ja eine tolle Situation. Ne? Ich bin jetzt gejoggt und wow, ich fühle mich frisch und frei und mein Kopf ist wieder vielleicht entlastet. Sondern die Erfahrung ist eher, boah, ich habe mich jetzt hier durchgequält. Ich habe mich richtig überwinden müssen, um Bewegung im Vergleich zu einem alternativen Verhalten, nämlich Inaktivität, positiv zu bewerten. Und da liegt, glaube ich, der Schlüssel letztlich auch zum Erfolg, zu überlegen, wie schaffe ich es eigentlich, dieses Bewegungsverhalten, es kann aber eben auch bei Ernährung sein, auf Zucker zu verzichten, auf Fett zu verzichten, seine Ernährung umzustellen, in irgendeiner Form mit einem positiven Wert zu belegen. Und das ist ganz schön schwierig, ne? Gerade im Bewegungsverhalten bedarf es dazu wirklicher Strategien, um das umzusetzen.
Ja, das ist ja dann auch der Punkt, wo viele umdenken müssen. Du sagst es schon, dass die Belastung tatsächlich immer das ist, was dann vielleicht auch in der Präsenz der Köpfe noch hängen bleibt. Das heißt, wenn wir uns da jetzt Strategien irgendwie ins Leben rufen, die mögliche Ziele, die uns Ziele formulieren, wo wir im Nachhinein richtig stolz drauf sein können, die erreicht zu haben. Das heißt, dieses Gefühl des Stolzseins, ich habe etwas erreicht, überwiegt dann vielleicht die Belastung. Das wäre jetzt so mein Laienverständnis, wie man diesen Teufelskreis umgehen könnte.
Vollkommen richtig.
Gibt's da noch andere Modelle, woran sich jetzt unsere Zuhörenden orientieren könnten? Also was für Tipps und Tricks gibt es, um die Belastung und das erstmal dieses dämpfende Gefühl von das, was ich eigentlich gerade machen möchte, bringt mich an meine Grenzen zu überlisten und mit positiven Emotionen zu überlagern.
Genau, ich würde nochmal vielleicht einen Schritt zurückgehen, bevor wir auf die Frage eingehen, Josie, weil ich glaube, es ist wichtig, dass man nochmal so einen Zwischendenkschritt einführt, nämlich sich nicht zwischen den, ich sage mal, beiden Polen Inaktivität und Aktivität nur zu unterscheiden, sondern in der Gesundheitspsychologie würden wir noch sogenannte differenzierte Modelle einführen, das sogenannte transtheoretische Modell. Das hört sich kompliziert an, ist aber eigentlich ganz einfach, was nichts anderes sagt, als dass wir uns die Annäherung an ein bestimmtes Verhalten in Stufen, in unterschiedlichen Phasen vorstellen können. Wir unterscheiden also die Phase der Inaktivität und Inaktivität und gleichzeitig auch quasi eine nicht motivierte oder noch nicht interessierte Position von einer Situation, die dauerhaft und zwar wirklich nachhaltig sich bewegt. Und dazwischen gibt es viele Unterschritte. Ne? Wir könnten uns sagen, also es gibt so eine Annäherungsphase, wo ich sage, ja, ich weiß jetzt eigentlich, ich will mich auch mehr bewegen, ich bin motiviert, ich habe sozusagen die Intuition, ich möchte sozusagen dieses Verhalten umsetzen, aber ich weiß vielleicht noch nicht genau wie. Auf der nächsten Stufe würden wir sagen, ja, ich weiß schon wie, am Beispiel Bewegung, ich bin motiviert, ich habe mir auch schon Laufschuhe gekauft, ich habe sogar schon geguckt, welche Laufstrecke ich laufen könnte. Die nächste Stufe wäre, ich bin losgelaufen, jetzt muss ich es aber auch weiter durchführen. Und die Gesundheitspsychologie sagt, dass zwischen diesen sozusagen inaktiven, uninteressierten, noch nicht sensibilisierten für Bewegung oder ein anderes Gesundheitsverhalten und dem Endstadion, also einer stabilen Verhaltenssituation, ich bin jetzt dauerhaft ständig zweimal, dreimal die Woche laufend unterwegs und bewege mich viel, dazwischen liegen Jahre. Es ist eben nicht so, dass das Ganze in 30 Tagen passiert, sondern ein stabiles Verhalten, ne, im Gesundheitsbereich wird mit 2 Jahren belegt, indem man sagen kann, erst dann ist es so stabil, dass es gegen Einflüsse von außen, egal welcher Natur sie sind, quasi gewappnet gesichert ist. Und wir müssen uns im Klaren sein, auf welcher Stufe befinde ich mich eigentlich selber und was brauche ich, um auf die nächste Stufe zu kommen. Und wenn wir uns dieses Modell vor Augen führen, also differenzierte Annäherung an das Endziel, nämlich ein stabiles Bewegungsverhalten, in dem komme, was wolle, schlechtes Wetter oder keine Ahnung, Materialprobleme, Erkrankungen kurzzeitig oder was auch immer, dass wir bis dahin zu kommen quasi unterschiedliche Schritte durchlaufen müssen. Und jetzt können wir uns die Frage stellen, was braucht man eigentlich so in dieser ersten Phase? In der ersten Phase braucht es sicherlich Überzeugung von außen und es braucht niederschwellige Zugangsmöglichkeiten. Überzeugung von außen ist etwas, was wir über soziale Unterstützung kennen. Ist eigentlich ganz einfach, so, je mehr das soziale Umfeld in unserem Bedürfnis sozusagen auch nach Anerkennung darauf hinwirkt, dass wir ein bestimmtes Verhalten positiv bewertet sehen, desto eher wahrscheinlich ist es, dass wir das umsetzen. Wenn also dein Partner, deine Partnerin dir sagt, also jetzt willst du auch noch laufen gehen, was ist das für eine dusselige Idee, du hast ja gar keine Zeit mehr für mich, oder jedes Mal beleidigt ist und dich dir ihre Liebe entzieht, wenn du da sozusagen aktiv wirst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass das dein Bewegungsverhalten wird, gerade in der Anfangszeit relativ gering. Wenn dir aber jemand, stell dir vor, du kommst nach Hause nach einem harten Job, nach einem Studiumalltag und da stellt dir jemand die Schuhe vor die Tür, begleitet dich vielleicht noch, keine Ahnung, macht selber mit Sport oder ne, unterstützt dieses Verhalten, dann wird es sozusagen relativ wahrscheinlich, dass das kommt. Das Zweite ist, dass gerade in dieser ersten Phase es ganz niederschwellige Ziele gibt. Du hast das gerade so ein bisschen angesprochen, ne? Wie kann man damit umgehen, sich Ziele setzen, auf die man stolz sein kann. Und das ist eben ein ganz, ganz entscheidender Schritt, dass wir so niederschwellige Ziele formulieren müssen für uns selber, dass wir sie erreichen können und dass diese Erreichbarkeit aber auch zumindest so etwas wie eine individuelle Herausforderung ist. Also wenn ich jetzt loslaufe und sage, ich schaffe jetzt 10 Kilometer in 40 Minuten und nach 1,5 Kilometern merke ich, das ist hier nichts für mich, dann ist die Rückmeldung eher, ich schaffe das nicht. Wenn ich aber sage, mein erstes Ziel ist es, in der ersten Woche, ich sage mal, 5 Kilometer im Wechsel von 500 Meter gehen, 500 Meter laufen. Und ich habe das Gefühl, weil ich habe mich vielleicht vorher noch nie 5 Kilometer am Stück intensiv bewegt, dann habe ich das Gefühl, ich habe da etwas geschafft. Ich kann das steigern. Ich gehe vielleicht auf 1 Kilometer laufen, 500 Meter gehen. Ne? Also ich verändere meine Ziele sukzessiv, sodass sie erreichbar sind und trotzdem für mich in einer sozusagen Erwartungsstruktur immer noch als Erfolg gewertet werden können. Das ist sozusagen so das Wichtige. Dann geht es darum, so Zwischenetappen zu formulieren und zu sagen, also ich habe jetzt einen Erfolg nach 4 Wochen, das war mein Ziel. An unserem Beispiel, ich möchte bei den 5 Kilometern zum Beispiel 5 Kilometer dadurch verbringen, dass ich 2 Kilometer laufe, 500 Meter gehe, 2 Kilometer laufe, 500 Kilometer gehe. So, das ist mein Zwischenziel nach 4 Wochen. Und dann belohnen. Belohnen heißt an der Stelle wirklich, wir haben das mit Thomas Elrod im Ernährungspodcast schon mal durchgehabt, dann auch wirklich so eine subjektive Rückmeldung für sich selber zu geben. Entweder durch Kuchen essen, durch eine, keine Ahnung, was, also durch ein besonderes Erlebnis quasi diese Belohnungssituation ein Stück weit in den Mittelpunkt zu rücken. Je weiter ich in diesem Verhalten komme, desto wichtiger wird es, das auch in Rituale einzubetten. Das hört sich jetzt doof an, aber was denkst du, was ist so der erste Grund, wenn man Leute fragt, warum treiben sie keinen Sport? Was ist die Antwort?
Keine Zeit.
Ja, genau. Es ist keine Zeit. Und wenn wir uns überlegen, was heißt keine Zeit, dann ist das eigentlich nur, dass ich in meinem Alltag nicht genug Priorität auf Bewegung und sportliche Aktivität gesetzt habe und in dieser Form quasi mein Verhalten durch andere Gewohnheiten und Rituale ändern muss. Und das ist quasi dann in den Stufen, in denen wir uns bewegen, ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, in dem es dann irgendwie weitergeht, indem ich immer antizipiere, was brauche ich eigentlich auf der nächsten Stufe. Ich will ganz kurz das Thema Niederschwelligkeit nochmal angehen. An vielen Stellen ist es natürlich die Problematik, dass wir in bestimmten Situationen uns immer wieder klar sein müssen, was ist eigentlich geeignet, was hat den wenigsten Aufwand oder was erfordert den wenigsten Aufwand, um das Ziel zu erreichen. Nicht umsonst gehen so viele Leute joggen, weil der Aufwand relativ gering ist. Also ich bin da jetzt nicht mit einer Organisation verbandelt, ich kann es überall machen, ich brauche nicht viel so, ne, Laufschuhe, eine Laufhose und vielleicht ein, was weiß ich, ein T-Shirt oder so. Aber selbst da ist es natürlich so, dass ich mir überlegen muss, wo laufe ich denn eigentlich? Ne, Göttinger Wald, wer einsteigt und den Göttinger Wald hochläuft, wird merken, ui, das ist aber doch hier steiler als gedacht. Dann würde ich eher dazu raten, den Kiessee zu nehmen oder auf dem Wall. Also Strecken zu nehmen, die eben auch, sag ich mal, vielleicht sogar ein subjektiv schönes Erlebnis vermitteln, aber gleichzeitig irgendwie in dieser Situation auch erreichbar sind. Ne?
Wenn wir das jetzt auf deinen Modell zurückbeziehen, ist das ja auch ein essentieller Teil der Planung, was du ja auch gesagt hast, was dem ganzen Erfolg letztendlich vorgeschaltet ist.
Genau.
Das heißt, sich zuvor allein schon mit der Thematik auseinandersetzen, vielleicht auch für sich ganz viele Gründe sammeln, weswegen das Verhalten, was man letztendlich anstrebt,
genau,
gut für einen ist. Und wie du schon sagst, sich mit den Strecken auseinandersetzen. Wo ist es für mich umsetzbar? Was ist vielleicht für mich auch ein attraktives Naturziel, was ich schon immer mal gern sehen wollte? Also positive Dinge verbinden.
Und wenn ich da ganz kurz drauf eingehen darf, weil das ist wirklich, das ist einer der entscheidendsten Tipps, den man eigentlich ganz einfach umsetzen kann. Es zeigen Studien, dass wenn ich das alleine mache für mich, die Wahrscheinlichkeit, dass ich einen Rückfall erleide und sage, das ist ja doch nichts für mich, oder beim ersten Regenschauer und oder, ne, also klassisches Phänomen ist immer, Leute fangen im Frühjahr an zu laufen und im Herbst merken sie, es wird dunkel, kalt und nass, macht doch nicht so richtig Spaß. Dass Menschen, die das alleine tun, viel, viel stärker geneigt sind, ihre Aktivität wieder abzubrechen, als Menschen, die das in kleinen Gemeinschaften tun. Also ein zentraler Tipp wäre, das, was du jetzt gerade gesagt hast, aufzunehmen und zu sagen, verabredet euch, verbindet euch mit anderen in der gleichen, ich sage mal, Zielsetzung und verbindet die Aktivität mit etwas, was euch einen Mehrwert gibt, den ihr vielleicht deshalb nicht hättet. Und es ist vollkommen legitim, es ist sogar ein guter, ist der heiße Tipp zu sagen, zu zweit, zu dritt Verabredungen treffen, die, wenn ich sie absage, auch zumindest
ein schlechtes Gewissen.
Ja. So, ne? Ja, ganz genau, schlechtes Gewissen, danke Josie. Und gleichzeitig eben aber auch dazu beitragen, dass ich vielleicht Kommunikation mit Bewegung verbinde. Also das Quatschen, der Austausch, das Geborgensein vielleicht auch in einer kleinen Gruppe ist etwas, was uns natürlich stark motiviert und was die Erfolgswahrscheinlichkeiten deutlich erhöht. Also wenn ich das schaffe, irgendwie eine Gruppe um mich herum zu finden, die es mir ermöglicht, diese Bewegungsaktivität mit einem Mehrwert zu verbinden, der über der Bewegungsaktivität selber liegt, dann sind die Erfolgswahrscheinlichkeiten relativ groß. Problem ist, dass wir dann natürlich wieder in dieses Verabredungsding kommen, ne? Wir müssen Zeiten finden, wir müssen Strukturen finden, ne? Da kommt dieses, ich habe aber keine Zeit im Alltag wieder rein. Das ist etwas, womit man sich natürlich intensiv auseinandersetzen muss und einfach dann auch, wie du richtig sagst, sich selbst überwinden. Ne? Das, was du gesagt hast, ist klassisches Selbstregulationsmanagement, also sich die Vorteile quasi auch immer wieder vorzunehmen und einfach von vornherein zu überlegen, was muss eigentlich passieren, damit ich ein solches Verhalten umsetze.
Das heißt, wenn ihr jetzt vorhabt, ihr liebe Zuhörenden, eure Verhalten irgendwie in gesundheitsrelevante Richtungen umzulenken, dann ist es erstmal ganz wichtig, tatsächlich sich zu überlegen, welche positiven Dinge können mir das bringen? Und da ist ganz irrelevant, was dagegen sprechen würde. Das streichen wir erstmal in unserer Planung, oder? Wenn wir jetzt die Intuitionsphase betrachten, werden ausschließlich nach positiven Dingen gesucht.
Ja, genau. Wobei man sich natürlich auch überlegen kann, was passiert oder was könnte auf dem Weg passieren. Es schadet nicht, sich daraus zu überlegen, was müsste passieren, damit ich damit wieder sozusagen aufhöre. Ne? Also in dieser intentionalen Phase, ich bin motiviert, ich habe sozusagen die Idee, etwas zu tun. Und das dann umzusetzen in Aktivität kann auch helfen dabei, wenn man sich überlegt, welche Dinge könnten eigentlich dazu beitragen, dass es nicht funktioniert. Ne? Ich habe das Beispiel Wetter gerade genannt. Die meisten Leute hören mit dem Joggen auf, weil sie sagen, ja, es ist aber kalt, nass und unangenehm. Und klar, wer schon mal im Winter joggen war, ne, in unserem Winter, dann merkt man selber, das ist kein Spaß. bei, ich sage mal, 2 Grad und Schneeregen und so einer, ich sage mal, Dunkelheit um 4, wenn man nach Hause kommt, ist es natürlich nicht toll. Wie kann ich mich damit umgehen? Na, klar, entweder Kleidung anschaffen, die es dann irgendwie trotzdem ermöglicht, vielleicht auch einen guten Kopfhörer kaufen, damit ich mir Musik dabei aufspielen kann und mich weiter verabreden. Na, also wie gesagt, Gemeinschaft ist etwas, was da eine ganze Menge, eine ganz große Rolle spielt. Ein Tipp übrigens noch zur Gemeinschaft, den ich ganz nett finde. Studien haben gezeigt, dass je mehr Leuten ich von, das gilt jetzt insbesondere in der ersten Phase dieser Intuitionsbildung und dann auch der Umsetzung, je mehr Leuten ich davon erzähle, dass ich ein neues Verhalten aufsetzen will, jetzt mich mehr bewegen, mehr aufhören mit dem Rauchen oder was ich gesünder ernähren, desto stärker ist der soziale Druck, den ich mir selber mache und so eher oder desto weniger wahrscheinlich ist es, dass ich das Ganze wieder abbreche. Wenn ich das für mich selber so als Ziel setze, ich will mich mehr bewegen, ich sage es aber keinem, ist der Verlust, den ich damit eingehe, wenn ich es dann nicht mache, nicht so groß, als wenn ich meinem ganzen Umfeld, meinen Kollegen, meinen Freunden sage, also ich gehe jetzt 2-mal, 3-mal die Woche joggen und mich alle fragen, und klappt das noch? Also ist der Rückzugs, ist die Rückzugsmöglichkeit sozusagen nochmal geringer.
Also hier wieder ein Appell an euch, schreit es in die Welt hinaus und schafft euch damit selbst ein bisschen sozialen Druck, sammelt positive Motivationsfaktoren und ganz wichtig, betrachtet aber auch mögliche Störfaktoren, damit ihr dann direkt auch eine Überwindungsstrategie für die entwickeln könnt, damit eigentlich kein Störfaktor euch überraschen kann und euch dann aus eurem Vorhaben und Konzept wieder rausreißen kann. Ihr seid dann gewappnet für alle Situationen. So, es klingt ja jetzt in der Theorie pragmatisch anwendbar. Aber ich würde behaupten, dass auch viele Leute, die sich selbst schon mal mit diesem Prozessmodell auseinandergesetzt haben, dennoch an diesem Prozess oder an diesem Vorhaben scheitern.
Theorie hilft leider nur selten.
Genau, du hast es eben schon gesagt, Laufen bei uns im Winter ist jetzt nicht unbedingt ein Geschenk. Man muss sich Strategien überlegen, vielleicht mit Musik. Und da ist ganz, ganz wichtig vor dem Hintergrund, wenn ihr euch jetzt eine Verhaltensänderung auferlegt oder vornehmt, fangt mit Dingen an, Arne, du hast es schon gesagt, die niederschwellig sind, die für euch erreichbar sind, Ziele, die euch stolz machen und trotzdem jetzt nicht in 2 Jahren erst umsetzbar werden. Und ganz, ganz, ganz wichtig, sucht euch eine Aktivität, mit der ihr euch identifizieren könnt und an der ihr Spaß habt. Arne, wie relevant ist Spaß haben am Sporttreiben?
Spaß ist ja leider keine richtige wissenschaftliche Kategorie, aber ich glaube, du hast das genau richtig zusammengefasst, ne? Also ich glaube, dass es keinen goldenen Weg für alle gibt. Wir können nicht sagen, geht alle joggen oder was weiß ich, geht alle Fahrrad fahren, sondern ich glaube, das Zentrale ist, dass man die Bewegungsaktivität findet, die für einen selber Freude, Spaß, einen Mehrwert generiert, mit dem ich mich dauerhaft sozusagen im Sinne einer Ergänzung, einer Erweiterung, vielleicht einer wirklichen, einer freudvollen Betätigung auseinandersetzen kann. Und das können ganz unterschiedliche Aktivitäten sein. Das kann spazieren gehen mit dem Hund sein. Vielleicht haben Leute auch Lust, im Fitnessstudio eher vor dem Fernseher zu laufen oder online zu Hause Sport zu treiben. Es gibt 1000 Möglichkeiten, sich regelmäßig gut zu bewegen und die Effekte oder die Studien zeigen, dass die Effekte jetzt nicht nur auf einzelne Aktivitäten heruntergebrochen sind, sondern es gibt ganz viele Möglichkeiten, sich gut zu bewegen und ich glaube, es gilt jeder oder für jeden die Aktivität zu finden, die eben genau diesen Spaß mit sich bringt. Und wenn man das schafft, also wenn man die Aktivität gefunden hat, dann ist es, glaube ich, auch etwas, was man dann dauerhaft machen wird, weil es eben der Mehrwert in dem Leben ist. Und viele von euch werden das auch kennen, ne? Wenn Sport dann mal ausfällt, weil man es zu einem festen Element des Lebensstils gehört, dann ist das, glaube ich, etwas, was einem richtig, dann das wird man vermissen. So, und wenn man an dem Stadium angekommen ist, dann weiß man, jetzt ist die Aktivität stabilisiert, die lässt sich aus meinem Leben auch nicht mehr so einfach herauslösen. Jetzt ist Aktivität etwas, wo ich wirklich dauerhaft quasi mit ausgestattet bin und die mir dann auch irgendwie ja, erhalten bleibt.
Nun hast du ja auch als Beispiele häufig, also hast du das Fitnessstudio schon mit aufgeführt, Laufen war mit drin, Spazieren gehen, Wandern, das sind ja auch alles relativ, ich will es jetzt nicht negativ bewerten, aber monotone Aktivitäten. Also wenn jetzt irgendjemand von euch das Gefühl hat, ja, aber an diesen Aktivitäten habe ich einfach noch keinen Spaß gefunden, auch da hat ja Arne schon die eine oder andere Lösung mit an die Hand gegeben, dann haltet euch an zweitrangigen Mehrwertfaktoren fest, wie zum Beispiel die Kommunikation, das Treffen von Freunden oder vielleicht auch das Kennenlernen der Umgebung in einer Stadt, in der man schon seit 2 Jahren wohnt und nur die eigene Straße und den Weg zur Uni kennt. Also sucht nach zweitrangigen Faktoren, die euch dann die Bewegung, die euch vielleicht jetzt in erster Linie gar nicht so spaßig vorkommt, spaßig gestaltet.
Ganz genau, so sieht's aus, ja, richtig. Übrigens ganz kurze Anekdote dazu, weil du es gerade gesagt hast, Wandern. Es gibt schöne Studien, die zeigen, dass übrigens Wandern einen sehr erstaunlichen Effekt hat, der nicht in der Aktivität selber liegt, sondern anscheinend in der Auseinandersetzung mit der Natur. Also wenn Menschen in Gruppen wandern, dann sieht man, dass wir können das ja sozusagen kalorisch runterrechnen, was habe ich da für Energie verbraucht, und man macht die gleiche Energie, den Energieverbrauch auf einem Laufband, in einem Fitnessstudio oder wo auch immer, dann sehen wir, dass die gesundheitlichen Effekte, die dabei rauskommen, übrigens beim Wandern deutlich höher sind. Und das liegt anscheinend daran, dass Wandern in der Natur, diese Fortbewegung, diese auch Wahrnehmung von natürlicher Umgebung anscheinend einen Mehrwert für die Gesundheit bieten, der über der kalorischen, über der physiologischen Funktionalität liegt. Und das finde ich ganz spannend, weil er es uns natürlich auch zu der Idee bringt, ist es nicht vielleicht etwas, was uns auch noch einen Mehrwert bringen kann, Natur über diese Form zu überleben. Ne? Und gerade Wandern ist so ein Ding, wo ich denke, das ist natürlich auch nicht für jeden was, das ist vollkommen richtig, aber wir haben jetzt in der Pandemie, glaube ich, viele Spazier- und Wandererfahrungen sammeln dürfen. Und wer das als positiv, als Spaß, als freudvoll bewerten kann, der kann sich sehr glücklich schätzen, denn das ist eine Aktivität, die wirklich auch hohe Gesundheitspotenziale verspricht und die man durchaus auch als Bewegungsaktivität verstetigen kann. Also Wandern mit anderen kann ich nur empfehlen. Das sollte auch schön zu einem Maßstab werden. Danke.
Wandern mit anderen, das sollten wir uns also vornehmen. insgesamt auch immer wieder im Hinterkopf berufen, ihr tut nicht nur was für euren Körper, ihr tut nicht nur was für euren physiologischen Bewegungsapparat, sondern Bewegung, rausgehen, etwas unternehmen, hat auch immer einen positiven Effekt auf eure Psyche. Gerade dann, wenn es irgendwie ritualisiert ist und einen Platz in eurem Alltag gefunden habt, dann bereitet es euch keinen Stress mehr, sondern es bringt euch Entspannung bestenfalls. Und das ist ja das Ziel, wo wir irgendwann alle hinwollen. Ich denke, jede Stadt ist auch irgendwo ganz gut mit, wo wir beim Wandern bleiben wollen, beim Beispiel Wanderwegen ausgestattet. Und selbst wenn man jetzt im Freundeskreis, im Familienumfeld niemanden hat, der ihn auf diese Wandertour begleiten möchte, ich bin mir ganz sicher, dass man auf den Routen die ein oder andere Person begrüßen
kann. Im Moment auf jeden Fall. Also die Wanderrouten im Göttinger Wald sind auf jeden Fall voll.
Soziale Interaktion ist da immer vorausgesetzt. Wanderer grüßen sich nämlich untereinander. Das ist direkt
absolut.
Ein Hinweis, den wir euch da mitgeben sollten, wenn ihr neu in dieses Business startet.
Immer grüßen, egal wer kommt.
Ja, sehr schön. Ich hoffe, dass wir allen Zuhörenden damit vielleicht den Weg zu einer gesundheitsorientierten Verhaltensänderung ebnen konnten. Wenn euch da jetzt Fragen aufkommen, wir haben ja auch das ein oder andere Modell mit aufgeführt, vielleicht können wir das auch nochmal verlinken in unserem Podcast. Schaut gerne auf unserer Homepage MyHomeSpot vorbei, da findet ihr dann nochmal nähere Informationen. Wenn trotzdem noch Fragen offen bleiben, weil ihr vielleicht gerade in irgendeiner Prozessebene feststeckt, die ihr heute in unserem Podcast entdeckt habt, schreibt uns doch jederzeit gerne, fragt nach. Wir freuen uns auf eure Rückfragen und freuen uns auch, euch damit darauf eine entsprechende Antwort zu geben. Arne, möchtest du zu unserem heutigen Thema als Experte noch was loswerden?
Nee, ich glaube, geht raus, bewegt euch, nutzt das gute Wetter. Wer in Göttingen uns hört, der ist herzlich eingeladen, sich auch durch den Hochschulsport und unser Angebot natürlich motivieren zu lassen. Wir haben gerade jetzt auch auf den Außenanlagen ein neues Konzept mit der Sportbox etabliert. Dort kann man sich regelmäßig und bei gutem Wetter Materialien ausleihen. Im Moment spielt anscheinend alle Welt Spikeball, Roundnet.
Ich bin da fürchterlich schlecht drin.
Ich auch. Ich wundere mich auch, dass das so abgeht. Aber auch das ist eine Aktivität, wenn man da Spaß dran hat. Man spielt zu viert, schön Corona-konform. Also im Moment kann es nichts Besseres geben, als sich auch solchen neuen Sportarten zu widmen. Vielleicht entdeckt der ein oder andere von euch ja auch mal eine neue Aktivität. Josie, vielen, vielen Dank für deine Begleitung heute. Das nächste Mal wieder mit Experten. Wir freuen uns schon
mit
drauf.
Mit weiteren Experten.
Mit weiteren Experten, ganz genau. Ja, und bis dahin bleibt aktiv, bleibt gesund und nutzt die Zeit.
Mir bleibt wie immer das letzte Wort. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns auf euch beim nächsten Mal. Bleibt gesund und tschüss.